ARD.
MDR Thüringen. Die Kulturnacht.
Mit Ulrich Böhme. Aufbruch. So heißt diesmal das Themenjahr der Klassikstiftung Weimar und so, wie es geschrieben ist, wird das kein Wohlfühljahr. Zwischen Auf und Bruch ist ein Schrägstrich, was das Hauptwort Bruch deutlich betont. Es geht also um Brüche, um Widersprüche und Scheitern, aber auch um den Aufbruch im Sinne von Neubeginn. Die vergangenen 100 Jahre hatten da ja einiges zu bieten. Meine Gäste im Studio sind Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Annette Ludwig, Direktorin der Direktion Museen und Helmut Heid, Leiter des Stabsreferats Forschung und des Kollegs Friedrich Nietzsche. Herzlich willkommen, schön, dass Sie hier ins Studio gekommen sind.
Hallo.
Hallo.
Frau Lorenz, die Themenjahre der Klassikstiftung Weimar sind ja unter Ihrer Leitung eingeführt worden. Was war denn am Anfang Ihre Intention? Was haben Sie sich dabei gedacht?
Die Klassikstiftung Weimar ist ja eine Welt für sich und entsprechend vielfältig sind unsere Angebote für ein Publikum. Das ist von außen fast nicht zu begreifen. Und da ist natürlich ein großes Thema, dass man für ein Jahr in die Runde wirft, ein guter Trick. Und so war es dann auch am Anfang wirklich gedacht, zu sagen, lasst uns unter dem Schirm eines Themas, unter dem wir eine Menge Kompetenzen und Angebote bündeln könnten, in den Raum werfen, uns einigen darauf und dann das Jahr diesem Thema widmen. Und das hat 2021 tatsächlich im Rahmen der BUGA, die Thüringen ja stark bestimmt hat und auch unser Programm bestimmt hat, sehr gut geklappt. Unter dem Titel Neue Natur, eine Erfindung von Herrn Heid, wo wir uns tatsächlich mit Landschaftsgestaltung seit dem 18. Jahrhundert beschäftigt haben, also ein Kernthema unserer Parklandschaften. Ein erstes Mal die Gartendenkmalpflege in den Mittelpunkt gerückt und das war ein großartiges Jahr. Wir hatten dann zu Sprache und im letzten Jahr zu Wohnen anlässlich von 100 Jahren Haus am Horn. Und es war uns schon vor 2 Jahren, es braucht immer 2 Jahre Vorbereitung. Es muss durchdiskutiert werden in der Stiftung. Alle müssen sich so ein bisschen mit ihren Programmen auch einordnen können. Viele Ideen gilt es einzusammeln, zu filtern, zuzuspitzen, damit dann wirklich so ein Themenjahr auch Durchschlagskraft gewinnt. Und so haben wir uns vor 2 Jahren bereits in weiser Voraussicht auf das Wahljahr 2024 eingelassen und gesagt, da war doch vor 100 Jahren eine Wahl, die Thüringen stark geprägt hat. 1924 ein erster großer Rechtsruck in Thüringen mit einer ursprünglich linksdemokratischen Regierung 1920 gebildet und 24 dann eine Kehrtwende. Und aufgrund dieses Wahlergebnisses 1924 musste das Bauhaus 25 tatsächlich Thüringen verlassen, weil ihm schlicht der Geldhahn von der neuen Regierung zugedreht worden war. Und wir dachten, das ist ein guter Punkt für die Klassikstiftung, aber eben auch ein Ausgangspunkt, das Bauhaus einmal ganz anders zu betrachten, nämlich von diesem Wegzug her, ein heikles Thema für Weimar. Und von dieser Seite aus haben wir dann das schwierige, lange 20. Jahrhundert aufgerollt mit seinen großen Widersprüchen, Ambivalenzen, den Auf, Um und ja, den Brüchen eben, die in diesem Jahrhundert eine große Rolle spielten und die unsere Gegenwart ja unmittelbar noch beeinflussen.
Ich komme doch nochmal auf die anderen 3 Jahresthemen zurück. Neue Natur, Sprache und Wohnen. Welches war denn aus Ihrer Sicht das spannendste, erfolgreichste, ja vielleicht auch schönste Thema? Hier können Sie alle 3 antworten. Fangen wir mal mit Frau Ludwig an.
Ja, ich bin vor 2 Jahren gekommen, habe aber das erste Themenjahr Neue Natur wahrgenommen, fand es grandios, auch von den Exponaten her im Schillermuseum, die Ausstellung, die vielleicht viele Hörer auch gesehen haben. Es ist immer schwierig. Es ist so ähnlich, wie wenn Sie mich fragen, was mein Lieblingsexponat ist. Kann ich nicht genau sagen. Ich fand alle Themenjahre in ihrer Art sehr wichtig und informativ. Themenjahr Wohnen liegt mir sehr nahe, weil der Bauhausbezug natürlich da war und weil wir eigentlich in allen historischen Häusern zu diesem Thema etwas beitragen können. Also immer das aktuelle Themenjahr ist mein Lieblingsthemenjahr.
Herr Heid, was sagen Sie?
Das geht mir interessanterweise ganz ähnlich. Es sind ja auch 2 verschiedene Sachen. Also welches war das erfolgreichste Themenjahr und welches war vielleicht das interessanteste und spannendste? Das ist jedenfalls für mich nicht immer identisch. Erfolgreich, besonders erfolgreich war sicherlich unser Themenjahr Neue Natur, trotz der Pandemie. Aber inhaltlich besonders aufregend fand ich das Themenjahr Sprache, auch eines, was für die Klassikstiftung natürlich ungeheuer einschlägig ist durch den deutschen Literaturschatz, den wir da verwahren. Und politisch, ehrlich gesagt, fand ich besonders aufregend das Themenjahr Wohnen. Also weil man über die Frage, wie wir wohnen können und wie wir wohnen wollen, sehr schnell, eigentlich sofort zu allen Herausforderungen kommt, die sich die Gegenwart uns stellt. Also was Obdachlosigkeit betrifft, was Wärmepumpen betrifft, was ökologisches Bauen betrifft, was städtischen Wohnungsbau betrifft, Zusammenleben. Also es sind ungeheuer viele Fragen, die da gleich auf den Tisch kamen, und das fand ich ungeheuer spannend.
Frau Lorenz.
Naja, in der Organisation der Themenjahre haben wir immer den Punkt, wo wir sagen, das jetzt folgende Themenjahr wird das Schwierigste. Wir kriegen es nicht zusammen. Die Vielfalt, die wir bündeln wollten, macht sich doch wieder explosiv bemerkbar. Und wenn wir dann in das Jahr eingestiegen waren, haben wir gemerkt, nee, es funktioniert ja doch. Und im Moment habe ich ganz stark den Eindruck, dass wir so wie 2021, zwei Jahre vorher, über Natur nachgedacht. 21 war der Klimawandel in aller Munde. Und wir waren mit unserem Thema genau richtig. Und ich habe, wie Frau Ludwig, den Eindruck, dass wir in diesem Jahr mit dem Superwahljahr, was der Welt ja bevorsteht und nicht nur Thüringen, dass wir ein so eminent politisches Thema aufrufen, dass wir genau richtig sind. Und insofern glaube ich, dass wir in ein erfolgreiches, gleichwohl kontrovers diskutiertes Themenjahr dieses Jahr eintreten.
Ich hatte ja schon gesagt, das wird wahrscheinlich kein Wohlfühljahr. Ist dieses Thema jetzt ein Bruch in der Reihe, in der Tradition, oder sehen Sie das ganz klar in dieser Reihe?
Ich sehe das ganz klar in dieser Reihe, weil wir versuchen, mit Hilfe der Themenjahre wirklich dezidiert aus unserer eigenen Gegenwart die Themenvielfalt der Klassikstiftung anzusprechen und von der Gegenwart her gefragt aufzuschließen. Für andere Leute, die genauso leben wie wir auch. Wir sind nun mal Zeitgenossen. Uns treiben die großen, brisanten Fragen von heute um. Und es ist toll zu sehen, wie sowohl das 18. Jahrhundert, die Weimarer Klassik, als auch die Bauhausmoderne uns darauf Antworten gibt oder Antworten auch verweigert. Und aus der Lücke heraus entsteht unsere eigene Kreativität.
Ja, vielleicht kann man auch sagen, jede Generation stellt ja eigene Fragen an die Exponate. Und Herr Heidt hat es gerade ausgeführt, also wie wollen wir wohnen, wie wollen wir arbeiten, wie wollen wir zusammenleben. Genau das hat Gropius vor 100 Jahren gefragt, und das fragen wir uns gerade eminent jetzt auch und in dem politischen Wahljahr. Wie geht's weiter? Was hat 1924 gebracht mit dem Ersteigen der völkischen Bewegung und so weiter? Jetzt erodiert die Demokratie immer mehr, das spürt jeder. Und ich glaube, man kann, ohne vermessen zu sein, sagen, dass die Klassikstiftung tatsächlich auch bestimmte Phänomene antizipieren kann durch diese Themenjahre. Sie werden ja, wie gesagt, 2 bis 2,5 Jahre vorgedacht, und keiner konnte wissen, zum Beispiel beim Thema neue Natur, dass eine Pandemie solchen Ausmaßes uns allen bevorsteht. Und insofern ist es schon wirklich interessant, oder auch im Themenjahr Sprache, dass der Krieg vom Zaun gebrochen wird gegen die Ukraine, und dass eben auch Sprache sehr verräterisch ist, Spezialoperationen, die den Krieg verschleiern sollten. Dieses Wort ist nicht benutzt worden am Anfang. Also da sind wir, glaube ich, sehr, sehr aktuell.
Herr Heidt. Ich würde auch gerne noch ergänzen, dass wir an der Klassikstiftung ja in jedem Jahr versuchen, ein Thema zu pointieren, was zugleich von allgemeinem gesellschaftlichen, kulturellen, politischen Interesse ist und was mit der Klassikstiftung und unseren Beständen und unserem Überlieferungszusammenhang zu tun hat. Also jedes Mal ist es ja so, dass wir versuchen, eine Verbindung herzustellen zwischen dem ganz konkreten Überlieferungszusammenhang, unseren Parkanlagen, wenn wir über neue Natur reden, unseren Wieland-Texten zur Shakespeare-Übersetzung, wenn wir über Sprache sprechen. Und das Thema, was wir in diesem Jahr ins Zentrum rücken, Aufbruch, ist insofern ein kleines bisschen anders vielleicht, als wir stärker noch auf das Selbstverständnis einer Einrichtung wie der Klassikstiftung referieren. Also dass wir uns fragen, was macht überhaupt eine kulturelle Institution wie die Klassikstiftung in ihrer Bedeutung für unsere Kultur, für unser Land aus? Und dann sieht man, das ist eigentlich eine kulturelle, ästhetische, literarische Aufbruchstimmung, die zu dieser Institution gehört. Also wenn man sich anschaut mit der Berufung von Wieland und Goethe nach Weimar durch die Herzogin Anna Amalia oder mit der Einrichtung des Goethe- und Schiller-Archivs durch die Großherzogin Sophie, das sind alles so Momente, wo in einem politisch nicht besonders bedeutenden kleinen Fürstentum eine Weichenstellung vorgenommen wird, die eher im Feld der Kultur, der Ästhetik, der Literatur liegt. Und dort schreibt sich auch das Bauhaus, die Bauhausbewegung ein. Also, und diese kulturellen Bewegungen entfalten dann ein großes Inspirationspotenzial, einen Einfluss, der größer ist, als man vielleicht mithilfe von Militär, Technik oder normaler Politik in Weimar jemals hätte entfalten können. Und das macht im Prinzip das auch aus, was wir sind. Und wir fragen uns nach der Aktualität dieses Versprechens. Also kann man ernsthaft noch von einer ästhetischen Erziehung des Menschengeschlechts schwärmen und glauben, das würde funktionieren, nachdem man gesehen hat, wie dramatisch schiefgegangen das auch immer wieder ist im 20. Jahrhundert.
Die MDR Thüringen Kulturnacht zum Themenjahr der Klassikstiftung Weimar Aufbruch. Wie wird das Thema nun konkret umgesetzt? Darum soll es in dieser Runde gehen. Da ist der Schwerpunkt Weimar und der Nationalsozialismus. Eine kleine Ausstellung zu diesem großen Thema, wie es bei Ihnen heißt, nämlich Nietzsche im Nationalsozialismus, ist bereits eröffnet. Wie haben Sie sich dem angenähert, Herr Heid?
Das Thema Nietzsche und der Nationalsozialismus ist, wenn man sich mit Nietzsche beschäftigt, geradezu allgegenwärtig. Selbst wenn die Leute von Nietzsche nichts wissen, wissen sie, irgendwas hatte der mit dem Nationalsozialismus zu tun. Und aus dem Grund war der Wunsch in der Direktion Museen und auch bei uns im Kollege Friedrich Nietzsche schon lange sehr groß, das zum Thema zu machen. Wir haben im historischen Nietzsche-Archiv in der Villa Silberblick ja im Erdgeschoss diese wunderschöne Einrichtung von Henry van der Velde, selbst ein Gesamtkunstwerk zu Ehren von Friedrich Nietzsche, auch eine Art von Nietzsche-Kult, wenn man so will. Und in der Dauerausstellung Kampf um Nietzsche, die wir dort zeigen, gibt es auch natürlich Informationen zu Nietzsches Rezeption im Nationalsozialismus. Aber wir wollten das Thema vertiefen. Wir haben 5 Vitrinen, deswegen kleine Ausstellung zu einem großen Thema. Also es ist eine kleine Kabinettausstellung und wir zeigen aber in diesen 5 Vitrinen, glaube ich, doch recht eindrücklich oder so waren auch die ersten Reaktionen, die den Facettenreichtum dieser Geschichte. Also was hat Nietzsche mit dem Nationalsozialismus selber zu tun? Eine Frage, die schwer zu beantworten ist. Er war tot, lange bevor der Nationalsozialismus erfunden wurde. Er hat es nicht herbeigesehnt. Seine Texte zum Thema Nationalismus oder Antisemitismus sind eindeutig genug. Also es ist irgendwie klar, dass er jedenfalls mit solchen völkischen Bewegungen oder mit dem zeitgenössischen Antisemitismus nichts zu tun haben will. Trotzdem sieht man, dass die Rezeption Nietzsches sehr divers, sehr weit gefächert ist und darunter auch zunächst aristokratisch elitär eingestellte dann auch deutschnationale Figuren, die vor allen Dingen an Nietzsche fasziniert, dass er ein Denker der Differenz ist, ein Denker des heroischen Individualismus, also ein Denker, der es dann auch rechten Interpretinnen erlaubt, sich mit Hilfe von Nietzsche als was Besseres zu fühlen. Und diese Rezeptionslinie zeigen wir auf an Autoren wie Alfred Bäumler. Hitler war gelegentlich im Nietzsche-Archiv. Rosenberg interessierte sich für Nietzsche. Mussolini war ein glühender Nietzsche-Verehrer, der auch, das ist die zweite wichtige Figur in dieser Konstellation, Elisabeth Förster Nietzsche sehr für sich eingenommen hat. Elisabeth Förster Nietzsche war ein großer Fan von Mussolini, hielt ihn für die Wiedergeburt oder die Reinkarnation von Zarathustra, hat auch von dem dankbar Geld angenommen, nachdem ein jüdischer Industrieller pleite gegangen war. Sie also jemand anderen brauchte, wo sie sich finanzieren kann. Da war sie ziemlich unprätentiös, wenn man nicht opportunistisch sagen will. Und wir zeigen aber auch, dass es immer zugleich auch in den 20er, 30er und 40er Jahren Stimmen gegeben hat, die Nietzsche energisch gegen diese Aneignung durch das nationalsozialistische Regime verteidigt haben. Und ein letzter Punkt, der für meine Begriffe sehr typisch ist für die Rolle, die Nietzsche während des Nationalsozialismus hatte. Wir verweisen auch auf das neben dem Nietzsche-Archiv stehende Gebäude, das als Nietzsche-Gedächtnishalle von den Nationalsozialisten in Angriff genommen wurde. Schulze Naumburg war der Architekt. Die lokalen Nazi-Größen haben es sehr verfolgt. 1938 wurde noch Richtfest gefeiert und dann wurde das Gebäude nicht fertiggestellt. Später ist der MDR in diesen Häusern gewesen. Also man sieht daran, dass das Interesse halbherzig nur war und die Nationalsozialisten selbst nicht so recht wussten, was sie mit diesem komplizierten, widersprüchlichen und widerständigen Autoren überhaupt anfangen sollen.
Die Hauptausstellung zum Themenjahr beginnt ja dann am 8. Mai. An dem Tag wird auch das neue Museum Zwangsarbeit im Nationalsozialismus eröffnet. Zu letzterem werden wir da eine Extrakulturnacht senden. Das müssen wir an dieser Stelle also nicht so vertiefen. Deshalb erstmal ganz allgemein, den 8. Mai als Datum haben Sie ja wahrscheinlich bewusst gewählt, Frau Lorenz.
Ja, wir haben tatsächlich eine große wissenschaftsbasierte Ausstellung vor. Eine Premiere in dieser Frage. Wir gehen an den Mythos des guten antifaschistischen Bauhaus ran und sagen, so unkompliziert war Geschichte nicht. Sondern es ist sehr viel differenzierter zu betrachten und wir werden das in drei Museen ausbreiten, brauchen dafür wirklich viele Quadratmeter. Es wird eine landesausstellungsartige Dimension haben, die schon jetzt international für Furore sorgt, für Wellen sorgt. Es wird wirklich stark erwartet, dass erstmals im Format einer Ausstellung sich ein Museum, nämlich die Museen der Klassikstiftung Weimar, diesem Thema widmen werden. Und es ist uns bewusst, dazu gehört ein kuratorischer Mut. Wir haben ein ganzes Team. Frau Ludwig wird da gleich in die Tiefe gehen können. Es ist eine hochspannende Sache und wir finden es großartig, uns genau zu diesem historischen Datum auch mit der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau Dora zusammenzuschließen, um tatsächlich die nationale Aufmerksamkeit nach Weimar zu lenken.
Die Ausstellung heißt ja Bauhaus und Nationalsozialismus, eine Ausstellung in drei Teilen. Sie haben es ja auch schon mehr oder weniger angedeutet. Wie ziehen Sie es genau auf?
Es geht, wie bei der kleinen Ausstellung, die gerade Herr Heidt erläutert hat, um Indienstnahme von Kunst durch Politik. Dreiteilig deshalb, es gibt in Weimar keine riesige Ausstellungshalle. Also Frau Lorenz hat es ja gerade gesagt, es sind annähernd 1000 Quadratmeter, die wir bespielen. Deshalb drei Häuser und drei Kapitel. Wir beginnen im Museum Neues Weimar und werden reflektieren den Kampf ums Bauhaus. Also beginnen schon 1919, nicht erst 1933 oder 1924, sondern die Vorgeschichte wird thematisiert. Dann gibt es einen zweiten Teil im Bauhausmuseum. Dort werden auch sehr prominente Leihgaben hängen, aus konservatorischen Gründen, auch die aus Amerika erstmals seit ihrer Beschlagnahme wieder nach Deutschland, nach Weimar reisen können, an den Ort der Entstehung von Feininger und von Klee. Und die dritte Station wird im Schillermuseum sein. Im Schillermuseum werden exemplarische Biografien von Bauhäuslerinnen vertiefend gezeigt werden und mit Exponaten untermauert werden. Deshalb drei Teile. Der Subtext, das haben wir gerade gesagt, es geht letztlich immer um die Freiheit der Kunst, um die Frage, war das Bauhaus tatsächlich diese Institution, die demokratisch verfasst war, die auf der Seite der Guten stand, während die Nazis quasi die dunklen Mächte verkörpern und das Böse verkörpern? Nein, es war viel komplexer. Es gab Bauhäusler, Bauhäuslerinnen, die sich natürlich auch angedienert haben, die sich arrangiert haben, die sich positioniert haben mit diesem neuen System, erstmal geschaut haben, wie wird das Ganze, kann ich mich da irgendwie durchlavieren. Es sind 24 Bauhäuslerinnen in Gefängnissen und Konzentrationslagern ermordet worden. Das heißt also, bei weitem nicht alle Bauhäusler sind tatsächlich auch verfolgt oder erniedrigt worden oder in den Gefängnissen gefoltert worden. Und wir wollen faktenbasiert, forschungsbasiert und ohne moralische Wertung darlegen, wie es eigentlich wirklich war. Und es ist ganz wichtig zu betonen, dass diese herausragende Leistung des Bauhauses zur Moderne, dass die überhaupt nicht in Frage gestellt wird, sondern dieses Schwarz-Weiß-Denken soll aufgebrochen werden. Es gab 1938 eine erste Ausstellung in Amerika, die quasi die Legendenbildung zementiert hat. Also da hat man dann eben gesagt, alle, die gut waren, die sind dann emigriert oder haben eben sich distanziert während des sogenannten Dritten Reiches und haben was anderes gemacht. Und die Legendenbildung ist dann weiter fortgeführt worden 1968 mit einer Ausstellung in Stuttgart im Württembergischen Kunstverein. Eine Ausstellung, die Gropius gewidmet war. Und auch da hieß es, also ein ganz geringer Prozentsatz hat sozusagen geliebäugelt mit dem Nationalsozialismus und hat sich arrangiert. Und erst vor 31 Jahren hat Winfried Nerdinger ein Forschungsprojekt begonnen und hat vor allem auch unter den Auspizien der Architektur untersucht, wie tatsächlich auch Bauhäusler zusammengearbeitet haben mit den Nationalsozialisten, wie sie sich haben instrumentalisieren lassen. Das Ganze ist aber nie in eine Ausstellung gemündet. Also wir sind sozusagen jetzt die erste Institution, die tatsächlich ein solches Thema in einer großen Ausstellung aufbereitet. Und es ist auch ganz wichtig, dass Weimar der erste Ort ist, denn Weimar war ein Modellfall. In Weimar sind schon 1930 Bilder der Moderne im Schlossmuseum abgehängt worden, 70 Werke. Und insgesamt nach der Aktion Entartete Kunst 1937 waren es über 240 Werke, ein Aderlass, der nie mehr zu heilen sein wird. Das heißt also, wir spiegeln in dieser Ausstellung auch unsere Institution und erforschen auch Institutionengeschichte, hochspannend, weil wie gesagt, Weimar war ein Modellfall.
Blicken wir nochmal auf die drei Teile. Also ein Teil steht unter der Überschrift Politische Kämpfe um das Bauhaus 1919 bis 1933. Wie gesagt, im Museum Neues Weimar. Was ist da konkret geplant?
Also da kann man tatsächlich nachvollziehen als Besucherin oder Besucher, warum ist das Bauhaus tatsächlich in Weimar entstanden? Das ist ja nicht wie ein UFO vom Himmel gefallen, sondern es gibt Voraussetzungen, warum das Bauhaus tatsächlich in Weimar etabliert worden ist. Man kann sehen, wie sich die Prämissen geändert haben im Laufe der Zeit. Und dann natürlich auch, was Frau Lorenz eingangs schon erwähnt hat, also warum musste das Bauhaus dann tatsächlich umziehen nach Dessau? Es gab dann so etwas wie ein unsichtbares Bauhaus. Man hat die Fühler ausgestreckt, hat geschaut, also wie wird zum Beispiel das Gebäude, was Gropius dann errichtet hat, wo kann das errichtet werden und so weiter? Wo können sich die Bauhäusler, die Meister niederlassen und so weiter? Wie wird das alles? Und dann natürlich dann das Weiterziehen nach Berlin, die Selbstauflösung dann in Berlin. All das kann man sozusagen in dieser Station kennenlernen.
Der zweite Teil heißt Abgehängt, beschlagnahmt, angepasst 1930, 1937. Der ist im Bauhausmuseum Weimar. Wird das Museum dafür komplett umgestaltet oder haben Sie genug Platz, das noch einzuordnen?
Ich glaube, wir machen das ganz geschickt, dass im Rahmen der Dauerausstellung tatsächlich auch dieser ganz wichtige Ausstellungsteil zu sehen sein wird. Hier geht es konkret eben um diesen Modellfall, dass in Weimar schon 1930 eine Begehung stattgefunden hat mit dem damaligen Innenminister Frick, Volksbildungsminister, der auch diesen schrecklichen Erlass wider die Negerkultur, so hieß der, unterzeichnet hat. Und dann mit dem damaligen damaligen Direktor Köhler einen Rundgang unternommen hat und gesagt hat, also die Werke der Moderne werden entfernt, die werden eingelagert. Und Schrägstrich 1937 bedeutet Aktion Entartete Kunst. Also diese Wanderausstellung, die letztlich auch in Weimar präjudiziert worden ist, weil ein Buch entstanden ist, Kunst und Rasse, und man sozusagen auch daran sehen kann, dass die Kunstpolitik rasseideologisch motiviert war, dass moderne Künstler, Expressionisten verfemt worden sind, indem man Bildnisse von geistig beeinträchtigten Personen zum Beispiel mit moderner Kunst gegenübergestellt worden sind. Also man hat praktisch diese schreckliche Ausstellung, die solche Gegenüberstellungen auch gemacht hat, um die moderne Kunst zu diffamieren, in Weimar schon vorgeprägt. Und das wollen wir eben zeigen.
Schließlich Teil 3, Lebenswege in der Diktatur 1933 bis 1945 im Schillermuseum. Da drängt sich ein bisschen die Frage auf, warum gerade dort?
Im Schillermuseum haben wir eine große Ausstellungsfläche, die ist optimal geeignet. Also das Thema hat mit Schiller nichts direkt zu tun. Aber die Lebenswege, die exemplarischen Lebenswege werden dort vorgestellt. Und ein exemplarischer Lebensweg ist der von Franz Ehrlich. Deshalb wird auch die Kopie des Lagertores von Buchenwald im Außenraum des Schillermuseums zu sehen sein. Und zwar in der Zusammenschau mit der Skulptur, die dort steht, seit 1988 von Wieland Förster, Hommage à Schiller, und die zeigt den leidenden Menschen. Und in diesem Lagertor kristallisieren sich die Thesen der Ausstellung.
Naja, vielleicht muss man nochmal erläutern, dass Fritz Ehrlich, der Bauhäusler, Lagerinsasse in Buchenwald war, ja, und genau, eben gezwungen worden ist, das Lagertor zu gestalten. Und dabei diesen berühmten Schriftzug, jedem das Seine, der ja nach innen gewendet war, also an die Häftlinge gerichtet war, tatsächlich in serifenloser Schrift. Das ist keine typische Bauhausschrift, aber es ist eine moderne Schrift. Und um diese Inschrift ist viel gerätselt worden. Interpreten haben beispielsweise gedacht, dass Fritz Ehrlich da implizit eine Kritik am Nationalsozialismus platziert hätte, was relativ unwahrscheinlich ist. Fakt ist aber, es bleibt ein Widerspruch in sich. Keine Fakturschrift, sondern diese ganz klare moderne Schrift mit dem Spruch, der den ganzen Widerspruch des Nationalsozialismus auch auf den Punkt bringt. Mhm. Und das bringen wir bewusst, und auch das ist nicht ganz ohne Mut, kuratorisch gedacht, in den Stadtraum Weimars ein und kombinieren es eben mit der Skulptur von Förster, die den geschundenen Menschen darstellt. Das wird eine sehr markante Setzung im urbanen Raum von Weimar sein, die auf die Ausstellung tatsächlich noch mal hinweist.
Vielleicht darf ich noch mal ergänzen, Frau Lorenz hat es ja angedeutet, also Franz Ehrlich ist tatsächlich die Person, in der sich sozusagen die Dinge bündeln. Er war Bauhäusler, war Widerstandskämpfer, dann war er Architekt für die SS, dann war er Lagerinsasse in Buchenwald und hat eben da auch sich gemein gemacht mit den Nationalsozialisten, dann war er Stasi-Informant. Also er hat sich in verschiedenen Konstellationen immer wieder durchgesetzt, und deshalb ist es ganz interessant, Exponate zum Beispiel auch zu begreifen, wenn man den biografischen Hintergrund kennt und wenn man eben auch die Objektbiografie kennt.
Thank you.
MDR Thüringen, die Kulturnacht zum Themenjahr der Klassikstiftung Weimar. Aufbruch. Meine Gäste von der Stiftung sind Präsidentin Ulrike Lorenz, Museenchefin Annette Ludwig und Forschungsleiter Helmut Heid. Ab 23. Mai geht es im Studienzentrum der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek um Monarchisten, Demokraten, Nationalsozialisten, handschriftliche Widmungen als Spuren der Geschichte. Was erwartet die Gäste dort?
Ja, das ist einer der kleineren Beiträge unserer großartigen Forschungsbibliothek Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, die einfach eine Autopsie ihrer Bestände gemacht haben und festgestellt haben, auch in den Widmungen in Büchern aus den Sammlungen der Bibliothek ist die Kompliziertheit der Geschichte, dass man das nicht alles in einfache Schemata pressen kann, gut, böse, schwarz-weiß, sondern es ist viel komplizierter, das spiegelt sich eben auch in den Büchern wieder. Und wir klappen Bücher auf und dabei erweist sich eben, dass in Weimar in den 1920er Jahren, also zu Hochzeiten der Weimarer Republik, sich durchaus sehr diverse Netzwerke versammelt haben, rechte Netzwerke, völkische Netzwerke, aber auch sehr differenzierte, ideologisch nicht genau einzuordnende Persönlichkeiten, die sich gegenseitig Bücher gewidmet haben, die durch mehr oder weniger große Zufälle in die Sammlungen der Bibliothek gelangt sind. Und das beleuchten wir einfach mit dieser kleineren Präsentation im Studienzentrum. Und das ist der Beitrag der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek zum Themenjahr Aufbruch.
Also man kann an diesen Netzwerken, die sich gerade in den Widmungsexemplaren zeigen, auch ergänzend zu dem, was wir jetzt gerade schon gehört haben, sehen, welche Prioritäten auch in der Bibliothek gesetzt werden im Umgang damit. Also es gibt zum Beispiel eine ganze Reihe von Widmungsexemplaren von dem rechtsnationalistischen völkischen Dichter Adolf Bartels, die sofort inventarisiert wurden, die entsprechend in den Freihandbereich gestellt wurden, also mit denen man sehr offen und engagiert umgegangen ist, während zum Beispiel ein Widmungsexemplar, was Matthias Erzberg, der Zentrumspolitiker, der dann später Opfer eines politischen Mordanschlags geworden ist, dessen Widmungsexemplar eines Buches von ihm, was er nach der Nationalversammlung in Weimar der Bibliothek übergeben hatte, blieb im Prinzip in den Bestandskisten liegen bis nach der Wende. Das sind natürlich interessante Geschichten, die sich dann eben auch an solchen Büchern, die erstmal ganz harmlos wirken, da steht eine Widmung vorne drin, irgendwie herzliche Grüße, dein Helmut. Und dann zeigt sich, dass man mit Hilfe einer genaueren Erschließung der Provenienzen und der Verbindungen dieser Bücher sehen kann, wer mit wem unter einer Decke steckt und wer mit wem kooperiert, welche Persönlichkeiten ausgegrenzt werden und Dinge dieser Art.
Als Kunsthistorikerin würde ich nochmal gern auf die Kleingrafiken verweisen, die man in Büchern findet, nämlich auf die sogenannten Ex Libris, also Bucheignerzeichen. Die verraten auch eine ganze Menge. Das sind wirklich kleine Grafiken in kleiner Auflage hergestellt, machen viele auch heute noch. Und auch da kann man ganz schön ablesen, also sind die, in welchem Duktus sind die gestaltet zum Beispiel auch. Die verweisen sehr oft auf persönliche Vorlieben auch der Eigner und insofern sind diese Spuren in Büchern hochinteressant.
Sophie macht Literatur, eine Regentin erbt Goethe. Die Ausstellung ist gerade eröffnet worden zum 200. Geburtstag der Sophie von Sachsen-Weimar-Eisenach. Welche Rolle hat diese Frau im 19. Jahrhundert gespielt?
In Weimar eine großartige Rolle. Man kann nur den Hut vor ihr ziehen. Sie hat sich, was uns natürlich besonders interessiert, kulturwissenschaftlich engagiert. Sie ist die Gründerin des Goethe- und Schiller-Archivs und hat zudem dafür gesorgt, dass die erste kritische Edition der Werke Goethes begonnen wurde und also bis 1919 in einer vergleichsweise für uns heute unglaublich kurzen Zeit auch abgeschlossen werden konnte. Die berühmte Weimarer Ausgabe, Sophien-Ausgabe auch genannt. Sie hat dafür gesorgt, dass die Wissenschaftler nach Weimar engagiert wurden, an das Haus kamen und mit dem schriftlichen Nachlass von Goethe tatsächlich kritisch gearbeitet haben. Sie ist für uns eine der großen Gründerfiguren und deswegen scheren wir mit diesem tollen Thema aus dem Themenjahr etwas aus. Und das Goethe- und Schiller-Archiv wird gemeinsam mit anderen Veranstaltungsorten und Institutionen in Weimar tatsächlich ein Sophienjahr gestalten und eine kulturwissenschaftliche, auch kritische Ausstellung zu Sophie in den eigenen Räumen veranstalten.
Musik.
bisschen zu allem wie ein Kontrastprogramm wirkt schließlich das romantische Weimar, im Mittelpunkt die Caspar-David-Friedrich-Ausstellung im Herbst. Doch wer sich mit Friedrich beschäftigt hat, weiß, dass es zwischen ihm und Goethe eher Brüche als Gemeinsamkeiten gegeben hat. Wie findet sich das in der Ausstellung wieder?
Ja, also wir verknüpfen zwei Themenjahre mit dieser Ausstellung. Und zwar jetzt das Themenjahr Aufbruch und das Themenjahr Goethe bzw. Faust. Also die 250. Wiederkehr von Goethe nach Weimar spielt eine große Rolle. Und wir sind einer der Eigner von Friedrich-Werken, die nicht so bekannt sind. Wir machen jetzt nicht noch eine Friedrich-Ausstellung, sondern wir machen eine ganz spezifische Ausstellung, sodass man sagen kann, diese Ausstellung bildet auch nochmal einen Höhepunkt in diesem Geburtstagsreigen, 250. Geburtstag von Caspar David Friedrich. Caspar David Friedrich war ein junger, aufstrebender Künstler und hat sich bei Goethe empfohlen, wie das heute auch noch so der Fall wäre, wenn man ein junger, aufstrebender Künstler oder Künstlerin wäre. Er hat sich bei den sogenannten Weimarer Preisaufgaben beworben und ist auch mit einem halben Preis bedacht worden, obwohl das Thema vollkommen verfehlt war. Das Thema war nämlich Herkules und er hat alles andere als Herkules Darstellungen eingereicht. Aber Goethe hat natürlich schon erkannt, was für ein hervorragender Zeichner oder Künstler Caspar David Friedrich ist und hat auch letztlich den Großherzog animiert, auch Friedrich zu kaufen, sodass wir einen wunderschönen Bestand haben. Wir werden ihn erstmals zeigen. Also dieser komplette Bestand von etwas unter 20 Arbeiten ist noch niemals ausgestellt worden, insofern schon ein Highlight. Wir werden die Themenjahre verknüpfen und wir werden auch zeigen, dass Weimar in dieser Zeit ein Aushandlungsort war von Kunst und Kultur, dass Romantikerinnen, also Malerinnen wie Luise Seidler oder Caroline Badua eine große Rolle gespielt haben, dass die Beraterinnen waren auch von Caspar David Friedrich, vielleicht auf Augenhöhe auch mit Goethe. Und insofern kann man durch die Ausstellung nochmal einen ganz anderen Goethe auch entdecken, einen romantischen Goethe. Und wir sind sehr glücklich, dass sehr viele Akteure auch in der Stadt und in der Region sich ganz freudig bereit erklärt haben und auch gesagt haben, wir leisten auch einen Beitrag zu diesem tollen Jahr. Und auch das ist ja ein Aufbruch, weil die Karriere von Friedrich ist durch Goethe massiv befördert worden. Also Goethe hat auch rezensiert und hat sozusagen ihm einen großen Schub verliehen. Und später ist die Beziehung natürlich etwas betrübt worden. Es ging da um diese Wolkenstudien. Auch das wollen wir näher untersuchen. Und wir entgleiten auch so manche Mythen. Und ganz wichtig bei dieser Ausstellung ist auch, dass wir unseren eigenen Bestand anschauen. Es gibt vielleicht eine Neuentdeckung. Ich will noch nicht zu viel verraten. Es gibt vielleicht auch eine Abschreibung, die hat auch mit dem Nationalsozialismus zu tun, denn es gibt ein Gemälde in unserem Bestand aus dem Besitz des Reichsstatthalters Saukel, der Adolf Hitler zum Geburtstag einen Friedrich schenken wollte. Und man wollte natürlich in diesem Gemälde auch einen Friedrich sehen. Und wir haben durch neue zerstörungsfreie Methoden jetzt auch die Möglichkeit, forschungsbasiert zu oder auch Abschreibungen zu unternehmen. Und insofern wird die Ausstellung auch eine neue Dimension nochmal zeigen, weil wir materialtechnologische Untersuchungen aufbereiten für unsere Besucherinnen. Und zum ersten Mal kann man tatsächlich die hervorragende Maltechnik von Friedrich auch in Makroaufnahmen studieren. Und Sie haben das Gefühl, Sie haben einen Impressionisten vor sich.
Können Sie den Begriff Abschreibung noch mal kurz erläutern?
Ja, also Zuschreibung bedeutet, ist das Gemälde tatsächlich von der Hand Friedrichs, und Abschreibung bedeutet, dass man tatsächlich feststellen kann dann, dass es eine andere Hand war, ein anderer Künstler.
Es wird auch noch eine Ausstellung mit zeitgenössischer Kunst geben in diesem Jahr. Adolf Metzel, Deutschstunde. Was ist denn da geplant?
Zum ersten Mal machen wir im großen Stil auf Schloss Belvedere zeitgenössische Kunst in der Tradition auch Weimars. Weimar hat ja immer wieder auch die Kunst der Lebenden ausgestellt. Im Schlossmuseum gab es schon 1923 eine Galerie der Zeitgenossen. Eben die Galerie, die dann abgehängt worden ist, was wir ja in der Ausstellung Bauhaus und Nationalsozialismus zeigen. Jetzt Olaf Metzel, einer der bekanntesten und bedeutendsten deutschen Bildhauer, Dokumentarteilnehmer, Professor in München, der sich immer wieder auch mit politischen Themen befasst, der also wunderbar in dieses Themenjahr auch passt, der sich mit dem NSU befasst hat, mit dem Nationalsozialismus, aber auch mit Migration, mit Migrationsgeschichte. Olaf Metzel wird eigens für diese Ausstellung auch Arbeiten herstellen, anfertigen, zum Beispiel eine mit dem titelgebenden Namen Deutschstunde. Und Sie können dann Belvedere, weil Belvedere beräumt wird als Kunstgewerbemuseum, die Architektur nochmal ganz anders wahrnehmen im Schloss Belvedere, aber Sie können tatsächlich dieses Schloss in der Zusammenschau mit zeitgenössischer Kunst, mit zeitgenössischer Bildhauerei nochmal erleben, mit raumgreifenden Arbeiten, sodass es eine ganz neue Seherfahrung für unsere Gäste sein wird.
Vielleicht kann ich noch ergänzend hinzufügen, also ich finde es ganz toll von den Museen der Klassikstiftung, dass wirklich aus Anlass einer Bauaufgabe, nämlich der Erneuerung der Holzfenster im Schloss Belvedere, muss das Schloss eben gänzlich freigeräumt werden. Und das war der Anlass zu sagen, Mensch, jetzt lasst uns was ganz Ungewöhnliches dort machen. Wir zeigen in diesem wunderbaren Rokoko-Ambiente ganz bewusst raue zeitgenössische Kunst, suchen uns da eine bedeutende Position aus und wollen eben das in den nächsten Jahren auch weiterführen. Das heißt, es wird eine bewusste neue Tradition begründet, zu sagen, wir beschäftigen uns hier nicht allein mit Geschichte, sondern wir sprechen auch der zeitgenössischen Kunst einen hohen Wert zu, auch in der Prognose, im sensiblen Umgang mit Zeitereignissen, zu sagen, hier seismografisch spüren wir sozusagen aus der Gegenwart heraus unseren großen Fragestellungen nach.
Die Reihe heißt Weimar Contemporary, also Weimar zeitgenössisch, und zwar auf Spitzenniveau.
Ein wichtiges Thema in diesem Jahr ist auch der 20. Jahrestag des Brandes der Anna-Amalia-Bibliothek. Wie werden Sie dieses Datum würdigen?
Das ist natürlich ein Riesenanliegen, nicht nur der Bibliothek selbst, sondern auch der Stiftung, diesen Brand, der tatsächlich eine neue Geschichte auch initiiert hat, nämlich die Klassikstiftung in Weimar nochmal ganz anders auch in den Fokus der Bundes- und Landesförderung zu rücken. Zu sagen, wir müssen hier mehr Geld in die Hand nehmen, die Stiftung braucht stärkere Unterstützung. Das hat dieser Brand ausgelöst, wie im Übrigen alle Schlossbrände in der Geschichte auch immer wieder für Neues gesorgt haben. Es ist was abgeräumt worden und es begann etwas Neues. Und das kann dieser Brand eben auch beispielhaft vormachen. Wir müssen auf der einen Seite sagen, das historische Stammgebäude mit dem dann weltberühmt werdenden Rokokosaal ist beispielhaft saniert worden. Wir haben damals vom Architekten Grunwald erfunden, ein Branddenkmal im Inneren des Hauses. All das rücken wir ebenfalls in den Fokus, wie wir eben auch die Neukonzeption der Bibliothek selbst als einer Gedächtnisinstitution, die die Klugheit besitzt, sich in die Zukunft zu projizieren. Deswegen ist das große Projekt, das der Bibliotheksdirektor Reinhard Laube erfunden hat, betitelt mit Future Memory. Also etwas, was eigentlich ein Widerspruch in sich selbst ist, zu sagen, wir wenden Gedächtnis um in die Zukunft. Und im Moment suchen wir, und das möchte ich gleich als Aufruf an die Hörerschaft verstanden wissen, tatsächlich Zeitzeugen. Jeder ist herzlich willkommen, der sich an diese traumatische Nacht, die tatsächlich uns verändert hat, erinnert, mit seinen Wünschen an die Bibliothek, mit seinen Erinnerungen, die er gegebenenfalls mit der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek, mit Studienerlebnissen in dieser Bibliothek verbindet. Bitte melden. Diese Erinnerungen werden in geeigneter Form, so wie es der Erinnernde wünscht, aufgenommen. Das kann Video sein, das kann Audio sein, das können aber auch Zeichnungen, es kann sonst was sein. Und wir werden diese Dokumente in die Sammlungen der Bibliothek integrieren, sodass künftige Generationen auf diese Erinnerungen von 2024, 20 Jahre nach dem Brand, zurückgreifen können und sie weiterspinnen können.
Fast 10 neue Ausstellungen, dazu eine Reihe von Veranstaltungen natürlich. Wie können sich die Besucherinnen und Besucher da überhaupt zurechtfinden?
Indem wir sie immer klug begleiten, zum Beispiel mit dieser MDR-Kulturnacht, für die wir sehr dankbar sind, aber eben natürlich auch mit einer Vielzahl von Informationsmöglichkeiten. Unsere Website hat immer das Neueste. Wir haben ein wunderbares Magazin extra für dieses Jahr kreiert. Eine kleine Neukonzeption. Es ist intellektueller geworden. Es ist noch spannender geworden. Ich kann es nur jedem ans Herz legen. Es liegt in allen Häusern der Klassikstiftung aus und kann kostenlos mitgenommen werden. Und wir begleiten natürlich immer wieder auch mit Presse- und Medienarbeit Anlässe und werden sozusagen unsere Besucherinnen durch das Jahr geleiten.
Es findet ja nicht alles gleichzeitig statt. Wie oft wird man Weimar besuchen müssen, um alles sehen zu können?
Möglichst oft. Und um auf einen letzten Programmpunkt noch hinzuweisen, wir haben natürlich auch unsere großartige Debattenreihe Weimarer Kontroversen. Und da wird es also immer wieder Anlässe geben, mindestens 5-mal nach Weimar zu kommen.
Das war die MDR Thüringen Kulturnacht zum Themenjahr der Klassikstiftung Weimar. Es trägt den Titel Aufbruch, geschrieben mit einem Schrägstrich zwischen Auf und Bruch. Ein Jahr mit vielen Ereignissen und Ausstellungen in Weimar. Meine Gäste im Studio waren Ulrike Lorenz, Präsidentin der Klassikstiftung Weimar, Annette Ludwig, dort die Direktorin für die Museen, und Helmut Heid, Leiter des Stabsreferats Forschung. Vielen Dank, kommen Sie gut zurück nach Weimar. Und Ihnen allen noch einen schönen Abend und eine gute Nacht.
Vielen Dank.
Danke, Herr Böhm.
ARD.